1425 Tage lang war Sarajevo belagert, eingekesselt, ausgehungert von den bosnischen Serben. Die meiste Zeit war der ARD-Korrespondent Friedhelm Prebig vor Ort. Seine Berichte, auch seine Stimme ließen nicht zu, dass die deutschen Fernsehzuschauer den Krieg in Bosnien vergessen oder verdrängten. Ein Vierteljahrhundert ist das jetzt bald her und vor dem Hintergrund der Kriege im Nahen Osten verblasst so nach und nach die Erinnerung an Sarajevo. Dabei ist ja alles schon mal da gewesen, mitten in Europa. Die entfesselte Gewalt, die Flüchtlingsströme, die Ratlosigkeit der Politiker. Darüber hat Friedhelm Prebeck berichtet. Er ist vielleicht bis heute der bekannteste Kriegsreporter in der deutschen Medienlandschaft. Und er ist unser Gesprächspartner in SWR 2 Zeitgenossen. Grüße, Herr Prebeck.
Grüß Gott und eine Korrektur.
Ja.
Ich bin kein Kriegsreporter und war es auch nicht.
Darüber reden wir gleich. Trotzdem frage ich Sie nach den Balkankriegen. Kam Afghanistan, kam der Irakkrieg, dann Libyen, Jemen, Syrien. Da waren Sie schon im Ruhestand gewesen. Sind Sie im Nachhinein froh, dass Ihnen all das erspart geblieben ist als Berichterstatter?
Ja und nein. Also ich müsste mich wirklich verstellen, wenn ich nicht auch eine gewisse Genugtuung gehabt hätte an dem Beruf und von dem Beruf. Man hätte schon als Reporter gerne Entwicklungen auch in Afghanistan, in Libyen und so weiter mitgemacht. Das ist in einem drin und das brennt. Aber nicht so, dass ich die Tasche packen möchte und die Schutzweste und auf und davon dahin. Das muss ich nicht mehr haben.
Wenn man 20 Jahre fast selbst nur Berichte über Kriege und Krisen gemacht hat, Sie waren im Iran, Sie waren im Libanon, Sie waren in Gaza und dann eben auch in Bosnien. Wie ist das, wenn man zu Hause in Bad Neuenahr, der linksrheinischen katholischen Provinz, hockt, im Fernsehsessel und Berichte anderer über Kriege und Krisen zu sehen bekommt? Wie geht's einem da?
Also es gibt noch ein paar, die auch draußen waren, mit denen ich über E-Mail Kontakt habe und auch über Ferngespräche. Und natürlich jeden Morgen gibt's die Runde. Und was sind die doch miserabel? Und was waren wir doch so toll? In Wirklichkeit wissen wir, jede Generation von Reportern steht für sich zu Gott. Die Technik verändert die Menschen, die Berichterstattung, sie wird schneller. Oft nicht besser. Ich habe Fernsehen gemacht. Heute macht man Fernsehen mit dem Handy. Das würde ich heute nicht machen wollen. Ich habe immer eine enge Beziehung zu Bildern gehabt. Ich wollte immer Bilder wirken lassen. Also nicht Hollywood, klar. Aber ich wollte, dass Bilder auch etwas sagen, nicht einfach nur zeigen. Beispiel, ich habe für mich selbst entschieden, über Bilder von Toten kein Text. Das ist akzeptiert worden vom Zuschauer, aber auch von den ziemlich strengen Kollegen in Hamburg von der Tagesschau Tagesthemen. Das war so, dass ich ein-, zweimal sogar 20 Sekunden lang, das ist eine Ewigkeit in der Tagesschau, 20 Sekunden lang keinen Ton gesagt habe. Da werden sehr viele Zuschauer schon auf den Fernseher geklopft haben, aber ich habe es gemacht. Und das macht man heute nicht mehr. Heute das schnelle Bild. Sie können für eine Tagesschau 23 Postkarten verschicken. Alles Stills, kein Schwenk, keine Dramatik, keine Entschleunigung. Also überhaupt nichts, was zum Handwerk des Bildmachens gehört. Brauchen Sie nicht mehr. Will auch niemand mehr. Und wir haben eine Jugend, die damit zufrieden ist. Klar gibt es noch ein paar Ältere, die gerne wirkliche Filme gehabt hätten oder haben wollen. Gibt's ja auch noch. Aber der Trend geht dahin.
Wie weit ist denn der heute 86-jährige Prebeck entfernt von dem Prebeck, der damals im zerschossenen Fernsehgebäude in Sarajevo saß und jeden Abend berichtet hat? Wie weit sind Sie von dem weg inzwischen?
Man hat ja inzwischen Jahre, genau 20, seitdem ich verrentet bin, Distanz zu den Dingen. Aber es ist ja was übrig, was man mitschleppt. Ich schleppe Gott sei Dank nichts mit, was meine Seele bedrückt. Denn wenn ich das gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich daran zerbrochen. Man kann nicht, auch damals nicht, jeden Tag mitleiden. Dann dann scheuern sie die Seele wund. Also das habe ich nicht. Aber ich habe schon Erinnerungen noch an damals. Und wenn ich die Bilder sehe, dann rieche ich auch etwas. Ich weiß, wie Blut riecht. Ich weiß, wie verbrannte Menschen riechen. Ich weiß, wie Hunger riecht. Wenn ich das sehe, dann bin ich mit allen Sinnen noch dabei.
Wollte ich gerade sagen, Sie haben Furchtbares gesehen, auch erlebt. Wir müssen das jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen, aber mich würde schon interessieren, welche Erfahrung hätten Sie sich im Nachhinein lieber erspart?
Ich hätte mir gerne erspart, direkt am Elend zu sein. Aber wenn man etwas über etwas berichten will, dann muss man das mit allen Sinnen tun. Da kommt man nicht dran vorbei. Man muss es sehen, spüren, anfassen, riechen. Schlimm genug. Das hätte ich mir gerne erspart. Und am meisten hätte ich den 89 internationalen Reportern, viele Freunde darunter, die in und um Sarajevo ums Leben gekommen sind.
89. Man kann das ja ruhig mal sagen, ich erinnere mich noch, wenn man zu Ihnen kam, ins Studio in Sarajevo, haben Sie einem gelegentlich mit dem Gruß empfangen, pass auf, du stehst hier mit dem Bein im Grab.
Ja, das lernt man. Wir hatten einen wunderbaren jungen Mann als Fahrer, als Mädchen für alles. War ein toller Handwerker und Reparateur. Und da ist eben oft gewesen, wenn man dann zwischendurch mal zu Hause war, 2 Wochen, ist zurückgekommen, in die Stadt gefahren. Das waren 8 Kilometer, die Scharfschützenallee. Und wenn man dann ankam, da irgendwo, dann wollte man gewohnheitsmäßig natürlich aussteigen. Und der erwischte einen gerade noch am Kragen, sagt da links raus, rechts schießen sie jetzt. Also, das waren die Erfahrungen, die man gemacht hatte. Unangenehm, aber lebensrettend.
Gibt es denn auch Erfahrungen in Sarajevo, die Sie in Ihrem Leben nicht missen wollen?
Was bewegt und berührt hat, waren natürlich nicht nur das Elend, die Verbrechen auch, sondern immer wieder das sich aufbäumen der 400.000 Menschen, die in der Stadt in den Trümmern eingepfercht waren. Die haben mitten im Krieg, 150 Meter von der ersten Kampflinie, Miss Sarajevo gewählt. Das war unfassbar, dieser Lebensmut. Und eines Tages haben viele Frauen ihre Kinder, das war Mundpropaganda, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinen Saal gebracht und dort wurden Teile von Heer aufgeführt. Und draußen hat's gerumst.
Das Musical.
Ja, nicht das Ganze, Teile. Der Sonnenschein. Und wie die das gesungen haben mit einer Lebensfreude und die Mütter waren stolz, die Kinder waren stolz, das ist durch die ganze Straße gegangen und das war ganz toll. Und eine Sache, die hat mich sehr tief berührt. Eines Tages bin ich in die Stadt gefahren und da war eine Ruine und auf der Frontseite der Ruine ganz oben stand, ich habe keinen Strom, ich habe kein Gas, ich habe kein Wasser, ich habe keine Lebensmittel, aber ich habe einen geheimen Plan. Das fand ich mit das Größte, was ich in dieser Stadt gesehen habe. Jeden Tag, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, weil diese Front war auch einsehbar von den serbischen Scharfschützen. Ganz groß, dieser Satz, diese Sätze.
Insgesamt 4 Jahre waren Sie dort gewesen. Jemand hat mal gezählt, Sie haben 400 Beiträge in der Zeit gemacht.
Ich glaube mehr.
Angeblich, wahrscheinlich waren es sogar mehr.
Wesentlich mehr. Mhm. In 4 Jahren habe ich bestimmt an die 1000 gemacht. Es war nicht nur Tagesschau, nicht nur Tagesthemen, es war Weltspiegel, es waren die Sendungen in den 3. Programm, die ja auch Auslandsmagazine haben. Also es ist schon eine Menge zusammengekommen, Feature und so weiter. Und wenn es eng war, dann hat man ja am Tag bis zu 5, 6 Beiträge machen müssen.
Das waren ja erbärmliche Bedingungen im Fernsehzentrum.
Es war ja kein Studio. Es war das Fernsehzentrum, das 1984 für die Olympischen Winterspiele von Amerikanern gebaut worden ist. Weil vorher stand da das Fernsehen in Baracken. Und dafür für diese Spiel ist es gebaut worden. Es ist im Lauf der Jahre von über 300 Granaten angetrümmert worden. Der rechte Flügel war total zertrümmert. Und es waren Büros, wo die Decke halb runterhing, ohne Fenster, ohne Wasser, ohne Strom. Wir hatten alle Aggregate unten stehen und unten hat der Diesel gerattert.
Wie sah es in dem Büro aus, in Ihrem Studio?
Am ersten Jahr haben wir auf dem Boden in Schlafsäcken geschlafen. Wir hatten eine unglaublich tolle Producerin, die Germanistik studiert hat, die alle Termine gemacht hat, wunderbar übersetzt.
Eldina.
Die konnte notfalls auch selbst einen Beitrag machen, soweit war die. War ganz toll, die Eldina. Wir haben einen Kötter von vor Ort gehabt, der war Professor an der Akademie, ein Weltmeister im Schnitt. Nur den Kameramann haben wir von Deutschland mitgebracht. Und dann hatten wir noch ein, zwei andere Mitarbeiter, die alle nicht nach Hause zu ihren Familien gekommen sind. Weil wenn man abends einen Beitrag hatte, dann war es anschließend dunkel. Im Dunkel konnte man die Sniper alle nicht runterfahren. Da waren lauter Granattrichter, umgekippte Straßenbahn. Also wir sind alle, drei Räume waren das geblieben. War nicht sehr angenehm.
Sie haben gekocht?
Ja. Wenn ich rein bin von Deutschland, habe ich ungefähr 120 Konserven geschleppt. Ich musste die ernähren und zum Teil ihre Familien noch. Ich bin auf dem Schwarzmarkt, den gibt es in jedem Krieg, und ich habe tatsächlich die letzten 11 Kartoffeln im Winter gekauft, weil ich Geld hatte. Und da waren ringsum Frauen, die hatten das Geld nicht, aber ich habe diese 11 Kartoffeln gekauft, weil ich 6 Leute ernähren musste. Und es gab für jeden Tag von der Bäckerei ein Weißbrot, das war vielleicht 20 Zentimeter lang, wenn man zusammengedrückt hat, war es eine sehr nasse Schnitte Weißbrot. Aber die war für 6 Mann am Tag. Es war tatsächlich unsere Familie.
Für die Sie die Vaterrolle übernommen haben?
Na, nicht ganz die Vaterrolle. Nein, aber es war eben nicht nur das Gewerbe miteinander, es war nicht nur das Arbeiten miteinander und dann auseinandergehen, sondern man musste ja vom Essen über Trinken, über Heizung und so weiter, alles miteinander teilen. Das ging nicht anders.
Das ist
war die Familie.
Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass ich ja in solchen Situationen auch etwas wie Nähe entwickelt, und zwar auf eine ganz eigenartige Weise, die man dann womöglich vermisst, wenn man wieder ins normale Leben zurückkommt. Kann das sein?
Ja, wir hatten aber völlig absurde Momente. Ich habe gerne gekocht, mache das heute auch ganz gerne noch. Mein Kameramann, ein Ossi, den ich aus dem DDR-Fernsehen kannte, ich habe immer den DDR-Korrespondenten in Ungarn beneidet um diesen Kameramann. Und als dann die DDR medial abgewickelt wurde, da war er auch dabei.
Der Wünsche.
Armin Wünsche. Jetzt ist er schon ein paar Monate tot. Und Armin hat auch gerne gekocht. Und wir haben nachts gelegen in unseren Schlafsäcken und die Mäuse sind um uns rumgesprungen und haben uns Rezepte erzählt. Und wir haben einmal so über die richtigen Rezepte und wie man das Gericht richtig kocht und so gefetzt, dass wir 3 Tage nicht miteinander gesprochen haben. Und worüber haben wir geredet? Über etwas, was weit weg war von der Realität. Jeden Tag dieses Weißbrot, dieses kleine und sonst eigentlich nichts, außer was auf dem Schwarzmarkt war.
Haben Sie sich nicht manchmal gefragt, was mache ich eigentlich hier?
Das hat sich jeder dort gefragt. Die Antwort ist, dass man keine Antwort gewusst hat. Für mich selbst habe ich immer gesagt, ich bin kein Kriegsreporter. Ich bin nur in einem Studio, dass für dieses Berichtsgebiet verantwortlich ist. Also bin ich zuständig. Jeder hat die Freiheit, mit seiner Familie zu beraten, mache ich das oder nicht. Man könnte ja auch im Zinksack nach Hause kommen. Und was dann? Frau, Kinder, so. Also das muss jeder mit seiner Familie für sich entscheiden. Ich habe das entschieden, mit meiner damaligen Frau, die auch noch heute meine ist. Sie hat gewusst, der fühlt sich zuständig und der will nicht immer nur Volkstänze berichten oder Staatsbesuche oder über das Kalb mit zwei Köpfen, was so anfällt, wichtig oder amüsant ist, sondern der sagt, wenn es eng wird, dann ist das auch meine Sache.
Wie groß war manchmal das Bedürfnis, zurück nach Deutschland zu wollen, in den Frieden, in die, wie soll ich sagen, Komfortzone?
Eigentlich nicht, wenn man einmal völlig verdreckt ist und Nasenklammern tragen muss, um den Gestank nicht mehr zu riechen, dann wird man ziemlich gleichgültig. Und dass man da wie eine Sau rumläuft und stinkt, merkt man eigentlich erst, wenn man wieder nach Hause kommt. Und man ist ja meist 2 Wochen da, nach 3 Tagen, in denen man ziemlich konzerniert in deutschen Läden war, mit 87 Sorten Käse, 36 Sorten Brot und Salami. Dann habe ich mich umgedreht, bin raus. Aber nach 2 Wochen war man wieder der alte Konsumfanatiker. Das gibt sich schnell bei den modernen Menschen.
Dieses Gefühl, das damals viele Bosniaken vor allem in Sarajevo zum Ausdruck brachten, die Welt vergisst uns. Ließ sich das überhaupt nach außen transportieren?
Nein, in erster Linie war die Stadt ja völlig überfüllt. Von außen kamen Flüchtlinge rein ohne Ende. Von den Außenbezirken, vom Land draußen. Es war keine durchgehende Front, das waren so Frontinseln. Und da war mal eine 10 Kilometer rund oder lang und eine andere 30. Und dazwischen war nichts. Und die sind dann eben, wo draußen keine Lebenschance mehr war, rein in die Stadt gedrückt. Am Ende waren das über 600.000. Und das wurde eng, weil das konnte man nicht verpflegen. Es sind zwar die Versorgungsflüge gekommen, der NATO und der UNO, und das hat gar nicht gereicht. Es gab ja keinen Baum mehr, keinen Park mehr in der Stadt, bis an die Ränder, bis an die ersten Kampflinien ran.
Und kein Platz für die Gräber.
Die letzten Gräber, ein paar tausend, waren dann im Stadion, Fußballstadion. Das war alles so furchtbar, ja. Aber die Menschen waren eben mit dem Überleben beschäftigt. Einen Gedanken hatten sie, wo bleibt Europa? Und Europa hat, wie nicht zum ersten Mal in Kriegen, in Jugoslawien völlig versagt. Sie haben nicht mal geschafft, nach dem Krieg Bosnien-Herzegowina zu verwalten. Dann sind mal 20 Millionen Dollar da verschwunden, nie wieder aufgetaucht. Da mal 30 Millionen. Es waren mindestens 6 oder 7 eigentlich sehr gute Gouverneure. Und alle sind an der Korruption und am Nationalismus, der immer noch heute alle trennt, gescheitert.
Und es waren ja auch die Amerikaner, nicht die Europäer, die dann den Frieden mehr oder weniger diplomatisch erzwangen. 1995 war das mit dem Dayton-Abkommen, kam dann sowas wie ein brüchiger Frieden nach Bosnien. Und gleichzeitig hat sich im Kosovo schon die nächste Katastrophe angebahnt. Ist dieser Krieg in Bosnien in irgendeiner Form so aufgearbeitet, dass man mittlerweile von einem wirklichen Frieden reden könnte?
Überhaupt nicht. Ein einziges Beispiel: Wenn ein Fußballspiel ist, sagen wir Republika Srpska gegen Sarajevo, dann übernehmen die Serben nur das Bild aus Sarajevo. Sie übernehmen nicht den Sportreporter, den bosnischen. Umgekehrt genauso. Da geht nichts auf die Reihe. Und das ist der große Spaltpilz, den die europäischen Gouverneure schon im Anfang nicht gesehen haben. Sie haben eigentlich gar nichts gesehen.
Machen wir ein paar kurze Sprünge, die ja auch zu Ihrer Biografie gehören. 1979, Teheran. Und jetzt lassen wir Bosnien hinter uns. Der Schah stürzt, Khomeini kommt an die Macht. Sie sind genau zu dem Zeitpunkt Korrespondent im Iran. Dann in den 70er und 80er Jahren Libanon, Israel, Gaza. So viele Revolutionen,
die schönste,
Krisen.
Die schönste Revolution war die Nelkenrevolution in Portugal. Warum ich da war, weiß ich nicht.
Da waren Sie gewesen.
Ja, aber es war nicht unser Berichtsgebiet. Ich weiß nicht. Es gab nur 4 Tote. Schrecklich für die vier jungen Soldaten, die im Jeep verunglückt sind. Aber sonst waren es die Nelken in Gewehrläufen. Die Übernahme der iranischen, damals noch persischen Sache in Teheran war eine sehr blutige. Aber wir konnten die meisten Dinge überhaupt nicht berichten, weil wir nicht vor Ort gekommen sind. Und wir haben keine Transportmittel gehabt. Ich war ja schon 78 da, als schon Tausende, Zehntausende auf die Straße gegangen sind gegen den Schah, als Fallschirmjäger aus Hubschraubern in die Menge geschossen haben. Das alles haben wir selten mitgekriegt, weil wir nicht vor Ort waren. Wir konnten nicht raus. Es sind keine Flieger gegangen, es gab nichts.
Aber berichten mussten sie trotzdem.
Aber berichten musste ich. Gut, die haben ja auch in Teheran ziemlich gewütet. Und das war dann ein bisschen exemplarisch für das, was draußen passiert ist. Und dort wurden ja auch die Weichen gestellt. Khomeini, kaum jemand hat ihn gekannt.
Herr Pribik, dieses eigenartige Handwerk des Nichtkriegsberichterstatters, das wollen Sie nicht sein, aber nein. Krisenberichterstatter, das waren Sie nun mal. Dieses seltsame Handwerk, das stand ja nicht wirklich am Anfang Ihrer Laufbahn, wo Sie anfingen, Geld zu verdienen. Ich habe mal nachgeguckt, da steht, er hat begonnen mit einer Ausbildung als Gaswärmestellengehilfe.
Ja, ich habe die Lehre angefangen. Ich habe keinen Schulabschluss, der gültig ist. Das war das Problem. Ich hatte diese Lehrstelle gekriegt und genommen, weil ich wollte meinem Vater Gefallen tun, der ein großer Tüftler, Techniker war, Gießereifachmann, aber eben kein Ingenieur. Er hat immer gehofft, dass ich die Laufbahn nehme, die er nicht machen konnte, weil die Eltern damals niemals Schulgeld hätten zahlen können oder sowas. Den Gefallen wollte ich ihm tun, nachdem mir nichts anderes eingefallen ist. Nach 2 Jahren habe ich das abgebrochen, habe mich auf die Vespa gesetzt und bin nach Schweden gefahren und habe dort gearbeitet, gejobbt. Hotel, Baugewerbe, Straßenbau, Gleisbau, Hochmontage. Das habe ich in Norwegen gemacht, das habe ich in Frankreich gemacht, nach Frankreich lange Knecht beim Bauern in Südfrankreich. Das habe ich in Sizilien gemacht und mit 25 bin ich zurück nach Deutschland. Habe viel Glück gehabt und bin Volontär geworden bei einer Tageszeitung in Wuppertal, Westdeutsche Rundschau.
Wie kam es dazu? Das sagten Sie plötzlich, ich will jetzt, nachdem ich Fisch verkauft habe, für den Bauern gearbeitet habe, Gleise verlegt habe, jetzt probiere ich es mal mit Journalismus.
Nein, so war das nicht, aber ich habe ja Illustrierte gelesen und ich wollte Reporter werden. Ich wollte das sehen und berichten, was die sehen und berichten, nämlich Amerika, Australien, Russland, Hawaii, was weiß ich, die große weite Welt, von der ich ja einen Ausschnitt kannte. Ich wollte Reporter werden draußen und ich dachte, okay, man muss nur die Hand heben, an Türen klopfen. Ja, ich habe 13 Türen brieflich angeklopft. Ich glaube, ich habe nur 2 Absagen gekriegt, die anderen haben gar nicht erst geantwortet. Und die 2, bei denen ich dann erscheinen durfte, da war die erste Frage, wo haben Sie Ihr Abitur gemacht? Was haben Sie studiert? Und dann sage ich, ja, tut mir leid, ich habe kein Abitur, auch keine Zeugnisse. Da war die Sache schon erledigt. Es war ein Riesenglück, dass ich diese Volontärstelle gekriegt habe in einer Redaktion.
In der Regionalzeitung, nicht?
Ja, Wuppertal, klein, runtergewirtschaftet und der Verlag war so schwach, dass ich mein Volontärgeld 180 im Monat in 2 Raten kriegte, am 1. und am 15.
Aber Sie sind ja dann am Ende nicht bei der Zeitung geblieben, sondern es hat Sie verschlagen nach Baden-Baden. Eigentlich wollten Sie nach Australien oder Amerika und dann landeten Sie in Baden-Baden.
Ja, ich hatte schon das Datum nach Australien. Wusste nicht, was ich da wollte. Aber die Absagen und das ewige Hinterherlaufen, das hat mich so genervt. Und dann bin ich zur australischen Botschaft nach Bonn und die haben gesagt, okay, machen wir. 4, 6 Wochen später kriegte ich dann einen Brief, dann und dann, Bremerhaven und ab geht's. Und 2 Wochen vorher kriegte ich die Volontärstelle. Bin dann noch einmal zu einer Zeitung und von da bin ich zum Fernsehen.
Nach Baden-Baden?
Baden-Baden, ja.
Zum Südwestfunk?
Ja.
Ich habe mal ein bisschen in alten Archiven gewühlt und habe da einen Beitrag von Ihnen gefunden von 1963, SWF, die Abendschau. Das Thema war Milchstreik im Elsass. Erinnern Sie sich noch dran?
Ja, also.
Ich kann Ihnen sogar den Anfang zitieren. Rue de la Brocque, morgen 6 Uhr, Polizei sperrt das Wohnviertel ab. Eigentlich schon der perfekte Brebeck-Sound.
Ja, das hatte ich gelernt bei dieser Westdeutschen Rundschau. Und ich hatte das gelernt von Kurzgeschichten von amerikanischen.
Dieses Staccato.
In dieser 50er Jahre, 60er Jahre dieses Staccato hatten. Heute sind sie ziemlich ornamentiert, auch genau wie andere Kurzgeschichten. Aber damals, Hemingway, war dieses kurze, prägnante, drei Worte und du weißt, wo du bist und was da los ist. Das habe ich gerne beibehalten.
Und all das, was Sie vorher, vor dem Eintritt in den Journalismus machten, diese unendlich vielen Jobs, wo Sie sich auch die Hände schmutzig gemacht haben, wo Sie sogar Prügel bezogen haben, als Kirmesboxer waren Sie, glaube ich, auch. Ja. Hat es sich dann in irgendeiner Art und Weise in Ihrem Beruf niedergeschlagen in Form von Lebenserfahrung?
Ja, ich habe gewusst, was Straße ist und auf der Straße leben. Ich habe gewusst, wie das ist, wenn man mal luchen muss. Ich habe bei Edelstahl am Ofen gearbeitet. Und ich habe gewusst, was eine Schicht war. Und ich habe bei den Kumpels, mit denen ich zusammen war, gesehen, wie sie zu Hause leben. Obwohl da schon das Wirtschaftswunder vorgeherrscht hat. Es war ein hartes Brot. Und das vergisst man nicht. Und wenn man selbst mal lucht hat, dann sieht man das Leben auch später anders und ein bisschen realistischer.
Jetzt nehmen Sie mir das hoffentlich nicht übel, aber als junger Reporter, das sieht man in diesen Filmen von der Abendschau damals noch schwarz-weiß, da waren Sie richtig geschniegelt und gebügelt. Dunkler Anzug, schmale Krawatte. Später haben Sie dann Jeans und Pulli getragen.
Ich habe das nur am Anfang gemacht, weil das so üblich war. Also der Hauptabteilungsleiter damals, der bestand darauf, immer Krawatte, immer Hemd.
Angenommen, der alte Brebeck von heute würde dem jungen Brebeck von damals, von der Abendschau begegnen, was würde er ihm sagen?
Gott, ich würde sagen, mach's gut, Junge.
Hat er's gut gemacht?
Ich finde, ich war ein guter Reporter, weil ich gebrannt habe. Ich bin jeden Tag aufgestanden, hab geflucht über diesen gottverdammten beschissenen Beruf. Und am Abend war ich immer zufrieden mit dem, was ich gemacht habe.
Das wurde ja auch anerkannt. Es wurde anerkannt in Form von Preisen. Sie haben, glaube ich, die Großen abgeräumt. Den Grimme-Preis, den Telestar, die Goldene Kamera. Wie viel hat Ihnen das bedeutet? Oh. Und jetzt wirklich ohne falsche Bescheidenheit.
Es gibt kaum eine eitlere Branche als die Journalisten. Wir sind alle eitel. Ich war auch eitel. Das war doch toll. Ich habe es auch so aufgefasst wie die Bestätigung der Arbeit. Obwohl, um im Fernsehen Preise zu kriegen, sie müssen schon ein bisschen was abliefern mit ihrer Arbeit. Aber es gibt so viele gute Reporter, die tolle Beiträge und Filme machen, die keine Preise kriegen. Wie kriegt man dann einen? Und da ist es ganz einfach. Und das relativiert alle Preise. Ich krieg Preise nur, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin. Mit dem richtigen Elend und dem richtigen Blut. Wenn ich dann da bin und eine ordentliche Arbeit abliefe, dann regnet das Preise. Für mich war der tollste eigentlich der Bayerische Staatspreis für Fernsehen. Da kriegte man 5.000 Mark steuerfrei. Alle anderen sind Staubfänger bei mir auf dem Schreibtisch.
Wollte ich gerade fragen, wo stehen die Trophäen? Stehen die auf dem Schreibtisch noch?
Nicht alle. Auf einem Schreibtisch, den ich nicht mehr benutze.
Und dann ist da ja auch die immer gleiche Laudatio bei diesen Preisverleihungen. Ein Moderator sagt, dass sie den Opfern eine Stimme gegeben haben. Ihnen werden lauter edle Motive unterstellt. Ist diesem Lob wirklich zu trauen? Ist es tatsächlich so, dass man das nur deswegen macht?
Na, deswegen macht man das ja nicht. Also wenn es jemand macht, um Preise einzustreichen und anzuhäufen, dann ist er auch der Falsche. Das würde man seiner Arbeit anmerken. Die kommen, wenn sie einen kriegen, einen bedeutenden, dann kriegen sie auch die anderen. Es ist der Job. Ich habe mich entschieden, den Job zu machen, dann muss ich ihn machen. Da steht man morgens auf und flucht und mag den Job. Und es ist schwer oft, es ist schrecklich oft, es ist alles das, wo andere sagen, nee, im Leben nicht. Und das machen können und daraus was machen können, man muss sich vorstellen, was das eigentlich für ein Schwachsinn ist, aus Elend was zu machen, das von den Leuten akzeptiert wird, wenn sie es sehen. Und zwar so, dass es nicht zum Bühnenstück wird, sondern als Wirklichkeit akzeptiert ist. Das ist kein Antrieb. Das macht man so.
Wenn wir jetzt über Motive reden, könnte es auch sein, dass die Motive, sowas zu machen, auch was mit der eigenen Geschichte zu tun haben, vielleicht sogar mit der eigenen Kindheit. Sie haben noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Gibt es da etwas, das für Sie wie eine Art prägende Erinnerung ist?
Nein, ich war bei Kriegsende 11 Jahre und 2 Jahre davon schon Hitlerjunge. Habe also aufgeräumt nach Bombenangriffen und die ersten Toten gesehen. Und das war meine Kriegserfahrung. Im Übrigen, als Hitlerjunge, war ich natürlich voll bei der Sache. Die Lagerfeuer, die Fahrtenlieder. Ich fand das toll, wie die meisten Jungs. Obwohl mein Vater dagegen war. Mein Vater war in der SA und ist 1938, einen Tag nach der Reichskristallnacht, ausgetreten. Begründung, was ihr mit dem Juden Aaron gemacht habt, das ist nicht recht, hat mein Vater gesagt. Und da war 3-mal die Gestapo bei uns zu Hause. Gott sei Dank waren das alte Schulkameraden.
Und wer war Aaron?
Aaron war ein Gemischtwarenladen, ein sehr großer, genau gegenüber von unserer Wohnung unter dem Dach. Und mein Vater hatte nach dem Ersten Weltkrieg zusammen mit 9 anderen Kindern bei dem Juden Aaron einen Mittagstisch, ein paar Jahre lang. Und das hat er nie vergessen. Und in der Reichskristallnacht standen wir oben am Fenster und gegenüber über die Straße brannte eine Etage. Gott sei Dank waren die Aarons noch rausgekommen, weggekommen. Und die Leute warfen Gegenstände, Möbel, alles auf die Straße. Und es war Chaos. Und am nächsten Tag ist mein Vater zur NSDAP-Zentrale und ist ausgetreten aus der SA. Und war ein erbitterter Gegner. Und ich wurde mit 5 in die Schule gekommen. Ich wurde mit 9 Jahren vom Rektor der Volksschule, so nannte man das damals, ausersehen, die Prüfung für die Aufnahme in der NAPOLA, Nationalpolitischen Erziehungsanstalt. Da wurde der politische, militärische Nachwuchs für die Nazis ausgebildet. Dahin hat er mich geschickt. Es waren 150 Jungs, 15 wurden genommen. Wer war dabei? Ich. Groß, blond, blauäugig. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, du gehst nicht dahin. Ist zum Rektor, der nicht wirklich ein Nazi war, eher Deutschnationaler, schwer verwundet im Ersten Weltkrieg, hat mit ihm geredet und die haben den Kompromiss gefunden, dann wenigstens auf einer Adolf-Hitler-Schule. Das war dann eine Stufe darunter. Und da war ich dann ein Jahr.
Wie gnädig gehen Sie mit dem Jungen von damals heute um?
Also, warum hat er keine Schule zu Ende gemacht? Warum hat er geschmissen? Warum dann der lange Weg? Es gab nichts anderes von der Volksschule an, vom ersten Schuljahr. Der Führer war alles. In dem teilzerstörten Haus des Juden Aaron bei uns gegenüber hat eine jüdische Frau mit ihrer Tochter Sonja gewohnt, ganz oben unterm Dach. Sie hat nie mit uns gespielt, war aber auf der Straße und am Nachmittag späten rief dann die Mutter oben aus dem Fenster, ganz oben unterm Dach, rief nach der Tochter, Sonja. Und dann ging Sonja. Und eines Tages hat es geregnet, es gab eine Einfahrt in diesem Riesenblock von diesem Haus, eine Durchfahrt nach hinten in die Höfe. Und wenn Regen war, spielten die Kinder dort mit dem Ball. Und da habe ich gespielt und da kam Sonja runter. Und ich habe Sonja gefragt, wen hast du lieber? Ich war 6 Jahre. Wen hast du lieber? Unseren Führer oder euren Führer? Für mich war klar, auch die Juden haben einen Führer. Die ganze Welt hat einen Führer. Und sie hatte auch keine Ahnung und hat gesagt, unseren Führer. Und da habe ich ihr eine Ohrfeige gehauen. Das tut mir heute noch weh. 2 6-Jährige.
Und dann, 1945, war das alles vorbei und die meisten versuchten ja, den Krieg irgendwie zu vergessen oder zu verdrängen. Sind Sie ihn losgeworden?
Ja, ja. Ich habe Erinnerungen an meine Heimatstadt, wie fast jeder seine Erinnerungen hat. Schulkameraden, Freunde, Banden, die kämpften gegeneinander. Ich bin kein großer Heimatfan. Wenn man mal 12, 13 Mal umgezogen ist weltweit, da gibt es keine Heimat mehr. Also deshalb kann ich hier auch relativ problemlos in der tiefen linksrheinischen katholischen Provinz leben. Ich muss kein Heimatgefühl haben.
Aber wenn ich jetzt sagen würde, weil er damals als Kind schon Krieg erlebt hat, deswegen ist ihm der Krieg irgendwie auch später in seinem Beruf gefolgt, wäre das dann Küchenpsychologie?
Ich habe den Krieg nicht so erlebt wie andere Klassenkameraden, die in Essen, Duisburg, Oberhausen, Dortmund ausgebombt waren. Diesen Krieg habe ich nicht gehabt. Es hat 2, 3 Mal 2, 3 Bomben gegeben, aber im großen Ganzen ist die Stadt verschont worden. Wir sind nicht mit diesem totalen Trümmerkrieg konfrontiert gewesen. Deshalb habe ich auch andere Erinnerungen, nicht so schmerzhafte.
Heute, Herr Prebig, kriegt man ja so ziemlich alles, was den Krieg angeht, aus dem Internet. Bilder aus Syrien, dazu die passenden O-Töne und daraus lassen sich dann ja auch Beiträge produzieren. Beiträge manchmal sogar, ohne dass der Reporter vor Ort war. Wie gehen Sie damit um, dass heute der Krieg überall verfügbar ist, auf jedem Bildschirm innerhalb kürzester Zeit und er ist trotzdem unendlich weit weg? Wie geht damit jemand um, der ihn so nah erlebt hat wie Sie?
Also ich verdamme das nicht. Es ist die Technik, es ist der Zeitdruck, es ist ein anderes Denken auch, die das alles begleitet. Und für mich ist klar, man muss heute auch, wenn es drängt, weit weg von der Front, Berichte über diese Front machen. Es ist aber nicht meine Reporterwelt. Das wäre nie meine Welt gewesen. Weit weg, aber korrekt. Darum geht's ja nur. Jedenfalls den Leuten, die Nachrichten verkaufen und produzieren müssen.
Sie haben noch, ich glaube, bis vor 4 Jahren an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf angehende Journalisten unterrichtet. Was glauben Sie, wie haben diese jungen Leute Sie im Seminarraum wahrgenommen? Waren Sie sowas wie der ARD-Dinosaurier, der Ihnen Wissen und Lebenserfahrung vermitteln soll?
Eigentlich nicht. Das war Bereich der Abteilung Medienwissenschaften. Und das ist heute längst ein Verlegenheitsstudium. Da kommen Studenten und die haben 2-3 oder 3- Abitur und keine Chance, Arzt zu werden oder Jurist oder sonst was. Und die sitzen zu Hause und überlegen, was kann ich machen? Auf Lehramt wollen sie auch nicht. Da gibt es jetzt unglaubliche Mengen, sich mit Medien zu beschäftigen in einem Studium. Medienwissenschaften, dies, alles mit Medien. Und diese Studenten, das waren 16 oder 18, ich habe auch in München an der Bundeswehrhochschule, da war das schon qualitativ ein bisschen besser gemacht. In Düsseldorf war das sehr ausgeprägt. Es hat sich für mich nur gelohnt für 2,5 Studenten. Den Rest hätte ich wegen erwiesener Talentlosigkeit nach Hause geschickt.
Und was hatten diese 2,5? Neugier?
Die konnten. Die waren neugierig. Sie hatten was im Kopf. Sie haben gesehen. Sie haben Themen gesehen. Die anderen haben nie Themen gesehen. Ich habe immer gefragt, seht ihr nichts? Ihr fahrt mit der Straßenbahn, ihr fahrt mit Bussen, ihr geht durch die Stadt. Wir haben dann immer eine fiktive Abendschau gemacht. Ich musste dann die Themen für die suchen und finden. Und das hat mich so genervt, ich habe das dann aufgegeben. Weil also immer nur 2,5, für die es sich gelohnt hat, das auf die Dauer ist das nervig.
Und Sie haben auf Ihre alten Tage auch noch mal einen Job angenommen, glaube ich. Vor ein paar Jahren wurde eine Bekannte von Ihnen krank, die einen Tabak- und Zeitungskiosk hat.
Ja.
Und da haben Sie über Monate hinweg ausgeholfen. Was hat der alte Reporter Brebeck da gelernt?
Ich fand das mit das Schönste der letzten Jahre überhaupt. Jeden Morgen ab 6:30 da gestanden. Nach einer Woche ist man schon vertraut, wer um 6:30 kommt, 7:00. Das kann man schon einordnen. Man kennt Leute schon, es gibt kurze Gespräche. Das war toll. Und ich konnte plötzlich die Stadt auch ein bisschen einordnen. Also sie ist nicht sehr intellektuell. Ich habe pro Tag vielleicht 6 oder 8 süddeutsche Zeitungen, 2 Zeit, dann eine Stufe tiefer, 6, 8 Generalanzeiger Bonn, aber 200 Bildzeitungen verkauft. Und da wusste ich Bescheid. Der Spiegel ist noch schlechter gegangen. Also, ich konnte dann meine Beobachtung machen. Und im Übrigen war das ein Riesenspaß, weil ja auch geredet wurde und über Themen und so weiter. Was sagt die Bild, was sagt Fokus, was sagt da? 90% aber alle Kunden haben sich auf die Fernsehprogrammzeitschriften gestürzt und auf alle Titel mit Frau. Die Frau am Montag, die Frau am Dienstag, die Frau am Herd, die Frau im Bild, die Frau nicht im Bild. Da gibt es ja ungefähr 50 Frauentitel, die ich sage. Die sind gegangen wie sonst was. Und ich habe das immer nur morgens gemacht oder nachmittags schichtweise, weil ich liebe die Arbeit morgens um 5, 5:30, wenn die Arbeiter zur Arbeit gehen. Das war meine Welt. Die Kameraleute haben immer geflucht, geh ja nicht mit dem Brebeck, der fängt in der Fabrik oder auf der Straße morgens um 6 an. Das war meine Zeit, wenn die Stadt wach wird. Weil ich ja selbst um 5, 6, 6 zur Arbeit geschlurft bin. Und das war da auch. Ich habe das gerne gemacht, die hat dann den Laden verkauft. Schade, sonst würde ich heute wahrscheinlich noch da stehen. War tolle, tolle Zeit war das.
Der Brebeck unterschreibt immer wieder mal gern seine Mail am Ende mit bleib unruhig.
Ja.
Sind Sie das geblieben?
Ja, ich kann mich über alles aufregen. Vor allem diese Welt, das ist der größte Aufreger aller Zeiten. Ist doch unglaublich, was in der Welt passiert. Und nicht passieren müsste, sollte. Das ist das Schreckliche. Also so gesehen möchte man ja doch noch mal am Berichtsrat drehen. Ich müsste mal mit ein paar Leuten reden. Ruge wird jetzt, glaube ich, 90. Wir könnten ja Seniorenfernsehen machen.